Der japanische Bestseller-Autor Haruki Murakami ist, ja, wie sage ich es am besten,
In New
umstritten.
York, in Los Angeles oder Paris.
Frau Löffler. Ich würde für dieses Buch einfach für diese Sendung einen Platzverweis aussprechen und würde sagen, das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Gut,
Fast Food.
Fast Food.
Aha.
McDonald's, aber kein Drei-Stern-Lokal.
Ja.
In Japan wird Murakami teilweise als Symptom des Niedergangs der Hochkultur gelesen. In der Wahrnehmung vom westlichen Publikum erscheint er dagegen oftmals als der japanische Schriftsteller. Murakami verwebt gekonnt Surrealismus, westliche Populärkultur und übernatürliche Themen mit fantastischen Welten zu Romanen, die Anklang finden. Wenn man nach den besten oder bekanntesten SchriftstellerInnen aus Japan sucht, dann kommt man einfach auch um Murakami nicht herum. Also, lieber Herr Murakami, wie schreibt man gute Romane?
Ein Roman kann im Grunde jeder verfassen, der des Schreibens mächtig ist, einen Kugelschreiber und ein Heft zur Hand hat und vielleicht noch eine gewisse Fähigkeit zum Fabulieren besitzt. Auch wenn er keine Ausbildung erhalten hat, kann er formal eine Art Geschichte zu Papier bringen. Und zwar ohne an der Universität Literatur studiert zu haben. Denn ein Roman schreiben ist keine Wissenschaft.
Murakami ist am 12. Januar 1949 geboren. Seine Eltern haben beide japanische Literatur unterrichtet. Murakami selbst studierte Schauspiel in Tokio. Kurz bevor er sein Studium abschließen konnte, eröffnete er Mitte der 70er Jahre mit seiner Frau zusammen eine Jazzbar, die er auch bis 1981 führte. Murakami ist leidenschaftlicher Marathonläufer und Musikliebhaber. Mit 33 Jahren begann er zu laufen. Er betont auch immer wieder, wie wichtig ihm dieses Hobby ist. Wenn man sein Arbeitszimmer besuchen würde, dann würde sich einem ein beeindruckender Blick eröffnen. Allerdings nicht wegen einer riesigen Auswahl an Laufschuhen.
So his writing room is his listening room, and so he has 4-foot-tall JBL backloaded horn speakers, a set of Tannoy Berkeleys, two turntables, Thorens and Luxman, one for mono and one for stereo recordings, and two amps, Accuphase integrated and Octave Tube. I'm gonna roughly say this is a value of about $30,000. The JBLs in his office come from Peter Katt, his jazz cafe that he had in his 20s. His record collection is like 10,000 records strong, and he prefers listen to vinyl over CDs because he thinks that if it's recorded on analog, it should be played on analog.
Murakamis zweites großes Hobby neben dem Laufen ist also die Musik. Und diese hört er auch auf sehr disziplinierte Art und Weise. Jeden Abend, bevor er ins Bett geht, sucht er sich ein Album heraus, das er dann morgens zum Aufstehen hören will. Das ist dann vor allem in der Regel Klassik. Zum Autofahren hört er dann am liebsten Rock, zum Laufen dann wiederum amerikanischen Rock und nachts am liebsten Jazz mit einem Whisky in der Hand. Musik beschreibt er als ein Vorbild seines schriftstellerischen Tuns. Er kann nicht schreiben, was er nicht fühlt. Ähnlich zu dem, was auch MusikerInnen über ihr Musikschaffen sagen. Schreiben ist also für ihn seine Art zu musizieren. Er selbst spielt nämlich kein Instrument. Und ähnlich zu seinem systematischen Ansatz, Musik zu hören, schreibt er eben auch Schritt für Schritt strukturiert. Als erstes macht er dafür den Kopf und den metaphorischen Tisch frei. Murakami macht während der Arbeit an einem Roman nämlich nichts anderes, außer teilweise Übersetzungstätigkeiten. Das kann er aber auch nur machen, weil er Übersetzen eher als Handwerk begreift, das nicht großartig seinen Kopf beansprucht. Neben dem Übersetzen gibt es kein anderes Projekt, dem er nachgeht oder das er annimmt. Jeden Tag versucht Murakami ohne Wenn und Aber, umgerechnet aus dem japanischen Schriftsystem, circa 2,5 Seite zu schreiben. Nicht mehr und nicht weniger. Selbst wenn er sich nicht nach Schreiben fühlt, wird geschrieben. Und wenn er auf mehr Lust hat, das zu schreiben, stoppt er trotzdem. Er beschreibt seine Arbeit als gegen den freien Geist eines Künstlers angelegt, kühl und losgelöst und dafür wiederum frei vom Druck des künstlerischen Anspruchs. Wenn er mit seinem ersten Manuskript fertig ist, widmet er sich in einem zweiten Schritt erstmal einer Pause, circa eine Woche immer. Im Anschluss startet die erste große Überarbeitung, in dem vor allem gekürzt wird. Diesen Schritt liebt Murakami laut eigener Aussage vor allem. Danach, nach einer weiteren Pause, geht es ans Feintuning. Einige kleinere Passagen werden gekürzt, Atmosphären und Beschreibungen zum Beispiel angepasst. Nach wiederum dann einer weiteren Pause um circa eine Woche wird dann nun nicht mehr gekürzt, sondern nur noch einige wenige Formulierungen angepasst. Hiernach legt Murakami eine längere Pause für so circa 2 bis 4 Wochen ein, um einfach Abstand vom Geschriebenen zu gewinnen. Nach dieser Pause ist dann Zeit für eine letzte Überarbeitung und danach sehen das erste Mal andere als seine Augen das Manuskript, und zwar die seiner Frau. Obwohl Murakami immer wieder angibt, dass er seine Charaktere nicht auf reale Personen basieren würde und diese vielmehr im Fluss entstehen, gibt es immer wieder autobiografische Parallelen in seinen Büchern. In seinen 1992 und in Deutschland im Jahr 2000 veröffentlichten Buch Gefährliche Liebe, in Deutschland auch bekannt als Südlich der Grenze, Westlich der Sonne, arbeitet der Protagonist zum Beispiel in einer Jazzbar, ähnlich wie Murakami selbst eine Zeit lang.
Und deshalb spielt das Buch auch vorwiegend in Bars mit Cocktails. Es hat diese Chandlersche Wehmut. Es ist ein Kriminalroman ohne Kriminalhandlung, weil die Kriminalmotive verlaufen alle blind ins Leere. Und es ist ein Buch, das zeigt, dass es inzwischen eine Weltkultur gibt, die in Tokio nicht anders ist als in Berlin, in New York, in Los Angeles oder Paris.
Das ist eine der Freuden beim Schreiben. Ich mache meinen eigenen Film, der nur für mich gemacht ist.
Murakami wählt für die Beschreibung, wie er seine Charaktere schreibt, ein interessantes sprachliches Bild. Er vergleicht es nämlich mit einem Filmset. Der Rahmen ist fake, die Wände und Requisiten am Set sind nicht echt, werden nicht von realen Personen genutzt. Wenn etwas dann als nicht echt vorkommt in seinen Geschichten, dann möchte Murakami es eben auch als solches entlarven. Die Charaktere fühlen dabei, was er selbst beim Schreiben fühlt.
Ich entscheide fast nie im Voraus, dass ich eine bestimmte Art von Charakter darstellen werde. Während ich schreibe, bildet sich eine Art Hauptachse, die das Erscheinen bestimmter Charaktere ermöglicht, und ich füge ein Detail nach dem anderen ein, wie Eisenfetzen, die an einem Magneten haften. Auf diese Weise entsteht ein Gesamtbild einer Person. Im Nachhinein denke ich oft, dass bestimmte Details denen einer realen Person ähneln, aber der größte Teil des Prozesses geschieht automatisch. Ich glaube, ich ziehe fast unbewusst Informationen und verschiedene Fragmente aus den Schränken in meinem Gehirn und füge sie dann zusammen.
Das wäre zumindest auch eine Erklärung dafür, woher die Grundlage für die weitläufige feministische Kritik an seinem Werk herrühren könnte. Wenn Murakami selbst gewählt unterbewusst Charaktere als Projektionsfläche nutzt, nimmt er selbstverständlich einen Male Gaze ein, also einen männlichen Blick. Das gilt dann einerseits für seine eher komplexen Männerfiguren, aber auch für seine eher unterentwickelten Frauenfiguren. Die Autorin und Sängerin Mieko Kawakami hatte die Chance, in einem seiner seltenen Interviews ihn mit der Rolle von Frauen in seinen Romanen zu konfrontieren.
Das bringt mich zu einer anderen Frage über die Frauen in ihren Romanen. Etwas, das ziemlich oft zur Sprache kommt, wenn man über ihre Arbeit spricht. Ich denke dabei an die Art und Weise, wie Frauen dargestellt werden, an die Rollen, die ihnen zugewiesen werden. Meine Freundin fragt mich oft, wenn du Haruki Murakamis Werke so sehr liebst, wie rechtfertigst du dann seine Darstellung von Frauen? Der Gedanke ist, dass die Darstellung von Frauen in deinen Geschichten etwas Befremdliches an sich hat. Das irritiert manche Leute, Männer wie Frauen. Eine gängige Leserart ist, dass ihre männlichen Figuren ihre Kämpfe unbewusst innerlich ausfechten, während die Frauen die Kämpfe in einer realen Welt austragen.
Wirklich? Wie meinen Sie das?
Es geht nicht nur darum, ob sie realistisch sind oder als echte Frauen rüberkommen. Es hat mehr mit den Rollen zu tun, die sie spielen. Wie wir vorhin schon sagten, fungiert die Frau zum Beispiel als eine Art Orakel, indem sie als Medium des Schicksals fungiert.
Sie nimmt dich an der Hand und führt dich irgendwo hin.
Ganz genau, sie löst eine Metamorphose im Protagonisten aus. Es gibt viele Fälle, in denen Frauen als Tor oder als Gelegenheit zur Verwandlung dargestellt werden.
Sicher kann ich mir vorstellen, dass es Elemente davon gibt.
Solange Sex als Weg in ein unbekanntes Reich dargestellt wird, haben die Frauen bei diesen Transformationen im Grunde keine andere Wahl, als nur die Rolle des Sexualpartners zu spielen, wenn sie einem heterosexuellen Protagonisten gegenüberstehen. Ich denke, dass viele Leserinnen und Leser argumentieren würden, dass Frauen für immer in dieser Situation sind und in eine übermäßig sexuelle Rolle gezwungen werden, einfach weil sie Frauen sind. Ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören.
Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen folgen kann. Wenn Sie sagen, mehr als die notwendige Rolle, meinen Sie?
Ich spreche von der großen Zahl weiblicher Charaktere, die nur dazu da sind, eine sexuelle Funktion zu erfüllen. Einerseits ist ihr Werk grenzenlos fantasievoll, was Plots, Brunnen und Männer angeht. Aber das Gleiche gilt nicht für ihre Beziehung zu Frauen. Es ist nicht möglich, dass ihre Frauen für sich alleine existieren. Und während die weiblichen Protagonisten oder sogar Nebenfiguren dank ihrer relativen Unabhängigkeit ein gewisses Maß an Selbstverwirklichung genießen können, besteht eine anhaltende Tendenz, dass die Frauen den männlichen Hauptfiguren geopfert werden. Es stellt sich also die Frage, warum die Frauen in ihren Romanen so oft in diese Rolle gedrängt werden.
Jetzt verstehe ich. Okay.
Wären Sie so nett, Ihre Gedanken dazu zu teilen?
Das ist vielleicht nicht die befriedigendste Erklärung, aber ich glaube nicht, dass überhaupt irgendeine meiner Figuren so komplex ist. Der Schwerpunkt liegt auf der Schnittstelle, also darauf, wie diese Menschen, Männer wie Frauen, mit der Welt umgehen, in der sie leben. Wenn überhaupt, dann achte ich sehr darauf, mich nicht zu sehr mit dem Sinn der Existenz, ihrer Bedeutung oder ihren Auswirkungen zu befassen. Wie ich bereits sagte, bin ich nicht an individualistischen Charakteren interessiert. Und das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen.
So absolut wie Murakami hier im Interview schließt, sieht er es allerdings nicht nur oder jedenfalls nicht immer. In seinem Buch von Beruf Schriftsteller beschreibt er seinen weiteren Werdegang, auch nach über 30 Jahren Berufserfahrung, als noch nicht abgeschlossen.
Zuerst schuf ich mir in Japan eine Position als Autor. Anschließend ging ich ins Ausland und vergrößerte mein Publikum. Und vielleicht werde ich nun in die Tiefen meines Inneren steigen, um sie zu erforschen. Dort liegt noch viel Neuland für mich und vielleicht wird dies meine letzte Grenze sein.
Was wir aus Murakami lernen können? Ich glaube, der Weg zu gut geschriebener Literatur liegt sowohl im Äußeren als auch im Inneren. Wir sehen an Murakami, welch fantastisch surrealen, tief berührende Orte wir erreichen können in der Beschäftigung mit einem Selbst, mit dem eigenen Inneren. Es sind aber auch Leerstellen in seinem Werk zu analysieren. Besonders die Art, wie er Frauen schreibt, ärgert einem als Leserin. An dieser Stelle hilft vielleicht der Blick des Äußeren und den schriftstellerischen Fokus auszuweiten.